Es geht jetzt ums Finale im Petrusbrief. Im 1. Petrus 5, Vers 6 bis 9 haben wir heute. Und zwar heisst es da im Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Das mit der Demut haben wir ja schon vor 2 Wochen thematisiert. Es ist darum gegangen, um die Leiter, die Älteren und die Jüngeren und allgemein, dass wir einfach in einer demütigen Haltung miteinander umgehen. Und heute knüpfen wir nochmal daran an. Und die Frage ist ja nochmal, was ist Demut? Demut ist nicht, dass jemand so sagt, ja, ich bin halt nichts und ich kann halt nichts, sondern Demut heisst, dass jemand sich in einer gesunden Art selber kennt und selber kann einschätzen kann. Ich habe letztes Mal ja das hier gebracht. Demut heisst, ja, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also nichts, was Frucht bringt für die Ewigkeit. Also in dem Sinn muss ich sagen, null. Null. Also das bin ich mir bewusst, ohne Jesus, wenn er nicht Gnade schenkt, dann kann ich da vorne reden, so wie der Gucko ruft und es nützt nicht viel. Wenn nicht Jesus sein Wort bestätigt, dann ist das ein Null. Aber mit Jesus zusammen sieht es ganz anders aus. Habe ich es jetzt richtig? Genau. Mit Jesus zusammen sieht es ganz anders aus. Jetzt ist aber die Frage, wie? Es gibt Leute, die sagen, ja, mal, ich glaube auch an Gott, ich glaube auch an Jesus, aber ich komme zuerst. Und er muss dann einfach noch sein Segen dazugeben zu allem, oder? Ich plane, ich mache und er muss dann noch sein Segen dazugeben. Ja, was nützt das? Das ist noch nicht viel. Das ist noch nicht viel. Aber wenn Jesus an erster Stelle kommt, wenn er vorne dran ist, wenn sein Wille für mich heilig ist und ich sage, Jesus, ich möchte dir dienen, dann bin ich zusammen mit Jesus wirklich Szene. Und das ist Demut. Das ist das, was auch der Apostel Paulus so wunderbar ausdrückt, dass er mit Jesus zusammen mehr geschafft hat, wie alle anderen, aber eben nicht er, sondern Jesus hat es gemacht. Wie sieht jetzt Demut konkret aus? Wir haben schon letztes Mal ein bisschen das angeschaut, vor einer Woche haben wir ja nicht eine klassische Predigt gehabt, sondern Leute haben erzählt von Erlebnissen und ich muss sagen, das war auch sehr wertvoll gewesen. Danke vielmals nochmal alle, die sich dort beteiligt haben. Ja, was ist Demut? Demut heisst, sich ihm unterordnen, sein Wort annehmen. Demut heisst, ich erkenne, dass er besser weiss, was für mich gut ist oder ich. Zum Beispiel, oder? Einverstanden. Wer hat die Übersicht? Ich weiss ja nicht einmal, was heute Nachmittag ist. Ich habe schon etwas geplant, aber ob das zustande kommt, wer weiss das? Er weiss es schon. Und was morgen ist und übermorgen, er weiss es schon. Also wenn ich mich ihm anvertraue, ist das eigentlich nichts wie vernünftig. Weil er sieht über den Berg hin und ich sehe nur dran her. Also Demut heisst, ich bin so vernünftig und muss sagen, was er sagt, ist gescheiter, wieder was ich sage. Was er in seinem Wort sagt, ist für mein Leben wichtiger, weder irgendwelche andere Philosophien. Er weiss besser, was für mich gut ist, weder ich. Wir sind alle mal Kind gewesen, schon lange her. Und vielleicht können wir euch noch erinnern, dass es nicht immer ganz so cool war, wenn die Eltern besser gewusst haben, was für uns gut ist. Manchmal haben wir es nicht so gern gehabt, weil wir haben jetzt unbedingt, ich wollte unbedingt spielen und die Mutter meinte, ich sollte jetzt erst 50 machen. Oder? Und dann vertrauen, sie meint es gut und sie weiss besser, was für mich wichtig ist, weil sie hat ein bisschen eine längere Lebenserfahrung. Das kann das Kind noch nicht so gut, oder? Da müssen wir ein bisschen Jahrring ansetzen, bis wir das checken. Und wenn wir erwachsen werden und wenn wir in dem Punkt kindlich bleiben, dass wir nämlich wissen, ich bin zwar erwachsen, ich habe meinen eigenen Willen und das ist auch okay, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich einen Vater habe im Himmel, der besser weiß für mich, was gut ist. Und das ist die wahre Demut und um das geht es. sein Auftrag ist besser für mich als meine Träume. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen erzählt, meine eigene Berufung. Ich habe mir gesagt, das war nie mein Traum, eine Gemeinde leiten. Ich wollte eigentlich nie Leiter sein. Ich hatte Angst vor Verantwortung, Angst vor Konflikt und ich hatte eigentlich im Sinn, ein normaler Bützer zu bleiben. Ich habe mir immer geschworen, ich will nie ein eigenes Geschäft und nie Chef sein. Und Gott hat es anders gemeint. Und wo die Berufung kam, in die Bibelschule, hatte ich kein Gegenargument, habe mich angemeldet und gehofft, sie nehmen mich nicht. Aber es war dann eben nichts. Aber Gott hat schon gewusst, was er aus mir machen will. Begabung war da, aber etwas war blockiert. Und die Blockade hat er dann auch gelöst und mir geholfen, die Blockaden überwinden und fröhlich und mit einer Sicherheit vorne zu stehen und ihm dienen. Und das ist sein Weg offenbar besser. Wenn ich dem nicht gehorsam gewesen wäre, wäre aus mir wahrscheinlich nicht so eine Persönlichkeit geworden. Wenn ich in dem geblieben wäre, was ich gedacht habe, das ist okay für mich. Er sieht etwa mal ein bisschen anders. Und es ist gut. Seine Berufung ist besser als meine Wünsche. Natürlich sind nicht alle unsere Wünsche erfüllt worden. Gott hat uns jetzt zum Beispiel halt nicht den Wunsch erfüllt, dass wir Kinder haben. Okay. Manchmal ist es ein Schmerz. Manchmal ist es ein Manko. Und wenn er die Berufung hat, dann weiß er warum. Und wenn wir zurückschauen, muss man sagen, es hat so viel Gutes gehabt. Und wir haben ja gleich auch Kontakt zu Kindern. Wir haben jetzt auch unsere Enkelkinder, die wir Ersatztaten und Tat sind. Gott hat uns schon gewusst. Gott hat schon gewusst, wenn er uns beschenken will. Aber wenn er uns kein eigenes Kind gegeben hat, wir haben wahrscheinlich durch das auch sehr, sehr viel Energie können anders einsetzen. Die Kinder aufgezogen haben, wissen, dass das ein bisschen Energie braucht. Und wir haben halt die Energie können in andere investieren. Gott hätte jetzt das so gehabt. Oder wenn jemand als Single oder wieder Single ist und es manchmal schwierig ist, zu warten und Gott gehorsam sein. Demut heisst, ich vertraue, dass er es besser weiss für mich, wieder ich. Oder manchmal ist nicht alles ganz so toll. Ich habe vorhin erzählt vom Ueli Jungen, der nächsten Sonntag hier predigt wird, wo eine schwere Krankheit hat, der Tumor, der seine Nervenbahnen ziemlich geschädigt hat und vor allem das Gehör. Das ist so ein Hindernis. Und wir haben so viel gebetet, dass doch der Ueli geheilt wird. Wir haben den Eindruck, der könnte doch Gott viel mehr dienen. Aber Gott hat es anders gewusst. Und ich muss sagen, gerade mit seiner Behinderung, die er hat, gerade mit dem, dass er fröhlich da ist und fröhlich, er kommt immer auch an Konferenzen, auch wenn das für ihn fast unmöglich ist, wenn da so viele Leute miteinander reden, gehört er gar nicht. Aber er hat sehr gut gelernt mit Lippen lesen. Also Gott hat die Behinderung zugelassen, aber Gott wird mit dem nicht behindert. Und die Berufung vom Ueli wird nicht behindert durch die Behinderung, weil er kann seine Berufung auf ganz besondere Art leben, auch mit dem Hindernis in seinem Leben. Das kann eben Gottes Weg auch mal sein, dass er Hindernis zulässt und sich gerade dort drin besonders als der grosse Helfer erweist. Es kann schon sein, dass wir etwa mal ein bisschen unten durch müssen. Und das heisst, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Da haben wir es noch eingeblendet. Damit er euch erhöhe. Also wir kommen nicht zu kurz. Jesus hat einmal gesagt, wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich selber zu gross macht, der wird oben abgeholt. Er weiß es schon. Und er erhöht uns immer. Aber zu seinem Zeitpunkt. Und sein Timing ist manchmal ein bisschen anders als unser. Wir hätten es gern früher noch. Wir haben ja so eine unheimliche Geduld. Gell? Ja, gib mir Geduld, aber ich will sie gerade heute. Zu seiner, zur richtigen Zeit wird er das machen. Das hat er versprochen, wenn es im Moment gekommen ist. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen konkreter, was heisst denn sich demütig? Und vielleicht ist das überraschend. Ich habe bewusst die genaue Übersetzung, noch die Elberfelder Übersetzung, die genau aus dem Griechischen übersetzt. Dort hat das einen Zusammenhang, das heisst, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Luther hat das nicht, den Zusammenhang nicht so übersetzt. Er hat dort einen neuen Satz angefangen, werft alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber wenn man die Bibel genau, wenn man den Text genau anschaut, dann hat das einen Zusammenhang. Also, wenn ihr eure Sorgen auf ihn werft, heisst das, dass ihr euch demütigt. Also unter Gott, Gottes mächtige Hand demütigen heisst, Sorgen auf ihn werfen. Das heisst, also demütig sein heisst, ihm sagen, was mich plagt, was ich für Sorgen habe. Das ist etwas, was ich lernen als Jugendlicher irgendwie. Ich bin so prägt worden, vielleicht auch von einem gewissen Frömmigkeitsstil, von einer gewissen Bescheidenheit. Und ich habe eigentlich nicht von Kind auf nie gelernt, für mich zu beten. Ich habe nur für die anderen gebetet. Und für mich selber, für meine eigenen Anliegen, habe ich eigentlich nie gebetet. Weil ich habe das Gefühl gehabt, ja, meine sind eh nicht so wichtig, die anderen ihre sind wichtiger. Das war auch noch, als ich im theologischen Seminar war und meine Verlobung auseinandergegangen ist und ich eine unheimliche Krise hatte. Ich habe unheimlich lange gebraucht, bis ich mich einem von diesen Lehrern anvertraut habe, weil ich das Gefühl hatte, die haben eh alle viel zu tun und die haben viel größere Probleme als meine. Und ich habe erst im Laufe der Zeit gemerkt, das ist nicht Demut. Wenn ich meine, ich muss alles selber wursteln, ich darf meine Sorgen niemandem sagen, dann ist das nicht Demut. Sondern dann ist das eigentlich ein versteckter Hochmut, das muss ich selber machen. Das kann sowieso niemand so gut wie ich. Also wenn wir unsere Sorgen wirklich auf Gott werfen, dann ist das ein Ausdruck von Demut. Wenn ich meine, ja, also, ich muss da selber schauen, ich nehme jetzt das nicht so ernst, dann ist das eigentlich ein versteckter Hochmut. Wer seine Wünsche und seine Sorgen und das, was ihn drückt und das, was ihn beschäftigt, immer nur selber bewegt und nicht wirklich am Vater im Himmel bringt, der zeigt damit nicht, dass er demütig ist, im Gegenteil. Sondern dass er irgendwie keine vernünftige Beziehung zu Gott Vater hat. Wir kennen ein Beispiel in der Bibel, Sarah zum Beispiel, die Frau von Abraham, die war ja kinderlos gewesen. Und wir lesen eigentlich nie groß, dass Sarah gebetet hat, sondern sie hat dann irgendwann zur Selbsthilfe gegriffen und hat sich das selber organisiert. Interessant ist, wenn man Rebekka schaut, das ist eine Generation später, die hat, wo sie kinderlos war, sie ihrem Mann wirklich gesagt, so jetzt, mach etwas, dass wir Kinder bekommen. Also es ist die Art und Weise, es ist auch nicht ganz so toll gewesen, wie sie es gemacht hat. Aber der Isaac ist dann hergegangen und hat das Anliegen wirklich vor Gott gebracht. Zusammen mit dem Opfer hat er gebetet und Gott hat das Gebet erhört. Also manchmal will Gott, dass wir ihn bitten. Manchmal gibt es, dass er uns Sachen einfach vorenthaltet, damit wir lernen, wirklich zu ihm kommen und beten, Sorgen auf ihn lenken. Wenn ich meine inneren Wünsche alle nur verleugne, zum Beispiel, ja, ich brauche keine Anerkennung. Es gibt ja so Leute, die können kein Kompliment annehmen. Das kennt ihr auch, oder? Wenn jemand sagt, ja, ist ja nichts gewesen. Das ist eigentlich nicht Demut. Das heisst, ich brauche kein Kompliment, ich weiss schon, dass ich recht bin. Ich denke, es ist viel natürlicher, wenn wir da eine Offenheit haben. Natürlich brauche ich Anerkennung. Aber ich will nicht abhängig werden von Menschen. Und wenn ich Anerkennung brauche, aber nicht will abhängig werden von Menschen, wie mache ich es am besten? Ja, ich sage es ihm. Ich sage es meinem Vater im Himmel und sage, du weißt, was ich brauche. Und sage es ihm ganz konkret, dass er mir das gibt, was ich brauche. Und ich merke, es ist viel einfacher. Wenn ich das nämlich verleugne, dann beschisse ich mich selber. Dann gehe ich es gleich irgendwie erschleichen. Das ist der Punkt, wer verhungert, wer am Verhungern ist, der fängt an, geizig zu werden. Oder fängt an, wenn wir innerlich verhungert, auch von der Seele her, dann ist die Gefahr, dass wir geizig werden und mürrisch und zynisch. Sondern wir brauchen, Gott hat unsere Seele gegeben, damit sie ernährt wird. Und er will sie ernähren. Und darum ist das so wichtig, dass wir alles, was uns bewegt, was unsere Wünsche, unsere Sorgen vor allem da, all das ihm herlegen. Das Gleiche gilt eben für Sorgen und Ängste. Ich kenne zum Beispiel Mütter, die wohnen nicht da. Ich rede jetzt nicht von jemandem, der da wohnt. Die ist schon sehr besorgt auf eine Art um ihre Kinder. Sie will eine gute Mutter sein, aber sie hat keine Beziehung zu einem Gott, wo sie es abgeben kann. Und die neigt, wisst ihr, was sie macht? Sie neigt zur Kontrolle. Immer kontrollieren, immer anrufen und kommt das gut? Die einen nennen das Helikoptermütter, die alles so überwachen, oder? Überall sind. Kommt das gut? Es ist ungesund für beide Seiten. Es ist so wichtig, dass wir lernen, Sorgen wirklich bewusst Jesus oder dem Vater im Himmel zu sagen. Oder auch, wenn du Sorgen hast um die Arbeit. Vielleicht hast du auch Angst um die Arbeitsstelle. Oder irgendwie sonst etwas. Je mehr, dass du die Sorgen kannst Gott abgeben, desto mehr bist du frei. Wenn es nicht abgibst, dann wirst du dich selber verwünschen, dass du dann gleich irgendwie wieder Sachen anfängst zu organisieren, die nicht gesund sind. Wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, dann nehmen wir es meistens auf dem Hintertürli und befriedigen Bedürfnisse, die uns dann schlussendlich wieder belasten. Oder auch die Sorge um Gesundheit. Wir dürfen es ihm sagen, nur nicht zu bescheiden sein. Nur nicht zu bescheiden sein. Wir dürfen die Ängste formulieren. Also, sich keine Sorgen machen, heisst nicht, fatalistisch zu sagen, ja, nur kommt sowieso, wie es kommt. Sondern sich keine Sorgen machen, heisst, Sorgen am richtigen Ort deponieren. Und es ist noch stark ausgedrückt, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Das ist so ein starkes Wort. Ich habe da so ein Bildchen von unserer Family. Das ist mein ältester Bruder da und ich bin der Neueste auf seinem Buckel. Und das ist unsere Schür gsi da. Und wo ich dann etwas so in dem Alter gsi bin von meinem Bruder, dann habe ich mir einen Sport daraus gemacht, den Schuttiball zu nehmen und übers Dach hinein zu schmeissen. Und ich musste lang üben. Lang habe ich den Ball immer wieder genommen und aufs Dach raufgeworfen. Und was ist passiert? Er ist wieder retourgekommen. Ich musste jahrelang üben mit Werfen, bis ich das erste Mal wirklich über den Giebel rein haben mögen. Und dann ist der Ball nicht mehr zurückgekommen. Ich konnte ihn dann schon wieder holen, aber er ist nicht mehr zurückgekommen. Und so dunkt es mich ein bisschen mit dem «Alle eure Sorgen werft auf ihn». Das müssen wir üben. Manchmal das erste Mal, wenn wir die Sorgen auf ihn werfen, kommen die Scheiben wieder zurück. Und ich mache mir wieder Sorgen und ich kann wieder irgendwie Problem damit. Und wir müssen lernen und üben, die Sorgen auf ihn werfen, bis unser Glaube so stark wird, dieses Vertrauen zu ihm, dass wir eben über ihn mögen. Und dass sie dann wirklich bei ihm bleiben. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Es ist eine Schule. Für mich war es auch eine enorme Vertrauensschule die letzten Jahre und Monate. Immer wieder das Nicht-Wissen, wie geht es weiter mit dem Gebäude in der Gemeinde und überhaupt. Und verschiedene Fragen, sei es auch mit Familien, mit Sonntagsschule. Und es ist, Gott hat es zugelassen, dass das sich eingezogen hat. Und dann hat es wieder gut ausgesehen und dann ist es wieder zerschlagen worden. Und ich glaube, das war die Schule, die mich, vielleicht auch einige von euch, aber mich hat es vielleicht in einer besonderen Art betroffen. Einfach so, dass immer wieder zweifeln und immer wieder sorgen und dann wieder lernen, auf ihn werfen und wieder ruhig werden und wieder den nächsten Schritt gehen. Und das heisst, er sorgt für euch. Und er hat ja gesagt. Er schaut schon. Aber er will, dass wir ihm vertrauen. Matthäus 6,33 sagt ja Jesus, schaut zuerst fürs Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, euer Ziel soll zuerst sein, dass das Reich Gottes, dass dem Reich Gottes gut geht. Und all, dann wird euch alles andere, was ihr braucht, zufallen. Ach ja, ich wünschte immer, ich könnte das besser. Aber ich verwünsche mich immer wieder, dass die Sorgen wieder zurückkommen. Und dass es halt gleich eine Übung ist. Es steht da, er sorgt für euch. Oder es ist eine Anmerkung in der Elberfelder Bibel, man könnte es so übersetzen, ihm liegt an euch. Ist das nicht schön? Wir haben einen Vater, wo wirklich dem liegt etwas an dir. Das ist ihm nicht gleich. Wenn du Sorgen hast, wenn dich etwas drückt, wenn dir etwas wehtut, das ist ihm nicht gleich. Und wenn er im Moment nicht antwortet, so wie es du dir wünschst, heisst das nicht, dass er es nicht gehört hat oder dass es ihm gleich ist. Nein, er sorgt sich um euch. Er weiss wirklich, was gut ist. Er schaut. Aber er hat seine Art. Und er nimmt uns nicht immer ganz alle Probleme weg. Er lässt uns manchmal ein bisschen zappeln. Er nimmt uns in die Vertrauensschule, weil ihm das so wichtig ist, dass wir ihm vertrauen. Darum gibt es das, dass es halt immer wieder ein bisschen Probleme gibt. Und dann geht es noch weiter. Dann heisst es da, jetzt geht es um das, was wir machen können. Also die Sorgen auf ihn werfen. Das ist einmal das eine, das ist relativ passiv, was die Sorgen anbelangt. Aber wir müssen auch nüchtern sein. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist so, wir haben einen Widersacher. Also der Satan, wenn jemand sagt, ja, der Teufel gibt es gar nicht, der betrügt sich selber, weil der Böse gibt es. Also schaut mal die Nachrichten an. Wenn die Welt nur gut ist, dann bist du ja nicht ganz, hast du irgendeine Wahrnehmungsstörung, oder? Da ist einer, der das Böse will und wo Menschen wirklich beeinflusst, dass sie das Böse machen, andere kaputt machen. Das ist ja schrecklich, was auf dieser Welt alles läuft. Und dahinter steckt letztlich die böse Macht, Satan, wo Menschen so aufstachelt, so zu sein. Satan will uns zu Fall bringen. Das ist normal und es ist ein relativ krasses Bild, wie es da heisst, wie ein brüllender Löwe, der uns verschlingen will. Also wenn dann so einer vorne dran ist und kein Gitter dazwischen, ist dann nicht mehr lustig. In den letzten Jahren ist eine Diskussion um Grossraubtiere da ziemlich aktuell geworden, in der Sur selber auch. Und das ist eine Realität, gell? Das war viel einfacher Leben gewesen, wo alle Bären und Wölfe einfach ausgerottet sind. Und dann hat man die Schäfe allein auf der Alp losümmern und es war kein Problem gewesen. Und offenbar ist jetzt die Umstände sind so und die Philosophie der Menschen, dass das jetzt einfach nicht mehr so ist. Jetzt muss man damit leben, dass es diese Viecher gibt, Wölfe und andere Grossraubtiere. Und offenbar muss man sich jetzt damit arrangieren. Und das ist aufwendig. Es ist nicht ganz einfach. Der ganze Herdenschutz ist eine aufwendige Geschichte. Und ich denke, das gibt uns vielleicht ein bisschen Anschauungsunterricht. In dem Text steht, dass der Teufel umeinander geht wie ein brüllender Löwe. Den können wir nicht einfach ausrotten und abschiessen. Der ist da. Und mit dieser Bedrohung müssen wir irgendwo leben. So, wenn wir jetzt in Länge mehr mit den Grossraubtieren müssen, mit dieser Bedrohung leben und uns arrangieren, so müssen wir mit dieser Bedrohung leben, dass wir einen Gegner haben, wo uns zu Fall bringen will. Er geht immer noch ähnlich vor, wie er schon bei den ersten Menschen vorgegangen ist, Adam und Eva. Er geht vor, wie eigentlich wie in der Werbung, oder? Er versucht, Bedürfnis, Gelüst zu wecken und bietet einem Sachen an, die im Moment attraktiv scheinen und die einem dann möglichst süchtig machen und in die Sünde führen. Das ist so sein Ziel eigentlich, das ist seine Art. Sobald wir ihm glauben, wird es gefährlich. Also er sieht nicht immer so aus, er kommt manchmal auch wie ein Engel vom Licht, verführerisch und lieblich, da kann er sich verstellen, aber das Ziel ist das, dass er uns versucht zu verschlingen. Du musst das haben, das machen doch alle, das ist doch nicht so schlimm. Und dann versucht er uns so einzuwickeln, kennen wir doch alle auch. Den ganzen Weg von der Versuchung, wo man irgendwo, wenn man ganz vernünftig ist, würde man sagen, nein, das mache ich nicht. Aber da kommen wir in Situationen rein, wo man irgendwie so ein bisschen, weiss auch nicht, darum heisst es, seid nüchtern, wo man dann plötzlich so ein bisschen unnüchtern ist. Also wenn man betrunken ist, stell dir vor, es ist jemand leicht oder mittelschwer angetrunken und schläfrig. Und dann hockt er ins Auto. Das ist brandgefährlich. Warum? Warum ist das so brandgefährlich, wenn jemand angetrunken und müde ins Auto hockt und fährt? Es ist Gefahr. Aber warum ist Gefahr für die anderen? Genau, er ist nicht mehr nüchtern. Was heisst das praktisch? Genau, er ist zum Beispiel nicht mehr aufmerksam. Er schätzt Gefahren völlig falsch ein. Er meint, ja, das geht schon, ist irgendwie optimistisch. Und das ist der Punkt. In dieser Gefahr sind wir immer wieder. Da sind manchmal die vernünftigsten Leute, wenn sie, oder die gescheitsten, intelligentesten Leute, wenn sie in eine Situation hineinkommen, wird es plötzlich ganz krass. Und dann werden sie so unnüchtern. In dieser Gefahr sind wir alle. Wenn wir das Gefühl haben, das kann mir nicht passieren, dann sind wir genau schon unnüchtern. Es kann jedem von uns passieren, dass wir irgendwo mal in einer Situation sind, wo wir Sachen machen, wo ich denke, eigentlich habe ich einmal mir gesagt, das sollte ich nicht machen. Das tut mir nicht gut. Seid nüchtern und wachsam. Wenn wir wachsam sind, sind wir geschützt. Also wir müssen im Grunde genommen einfach einen vernünftigen Herdenschutz haben. Oder? Es ist dann immer noch nicht Garantie, dass nicht einmal etwas passiert. Es kann immer noch sein, dass mich verwutscht auf dem linken Fuß und dann muss ich nachher wieder zu Jesus höseln und sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist zum Glück im Programm auch inklusive. Dass wir wieder umkehren dürfen, wenn er uns einmal verwutscht hat. Und dass wir wieder dürfen Buße tun und wieder neu anfangen. Also wir sind geschützt, wenn wir nüchtern sind. Und dann steht, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Glauben ist auf der einen Seite eine Überzeugung, das Wissen, das, was Gott für mich vorhat, was in seinem Wort steht, das ist gut. Und wenn wir uns an das halten, dann sind wir grundsätzlich geschützt. Jesus ist ja versucht worden vom Feind. Und er ist ja genau gleich vorgegangen bei der Versuchungsgeschichte von Jesus, oder? Wo er gesagt hat, Jesus hat Hunger gehabt, du, jetzt sag doch einfach, die Steine sollen Brot werden. Und er hat später noch Bibel zitiert, um seine Ziele zu erreichen. Wie hat Jesus geantwortet? Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Er hat immer mit Gottes Wort geantwortet und hat so Empfind entgegengehalten. Da hat er uns vorgemacht, wie das läuft. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Dass wir wissen, was drin steht und was für uns gut ist. Und Glauben heisst aber auch Treue. Treue zum Vater, Treue zu Jesus. Treu zu sein und zu sagen, nein, ich will so leben, wie es ihm gefällt. Ich will ein Werkzeug sein in seiner Hand. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Und wenn wir die beiden Sachen sehen, das Wort Gottes, das ist die Überzeugung, das, was da drin steht, das ist für mich gut. Und das andere, einfach die Treue, die Beziehung zu Jesus, das schützt uns, glaube ich, wirklich am besten. Wir sollen die Sorgen werfen. Wir sollen vertrauen. Wir sollen Gefahren richtig einschätzen. Und das ist, glaube ich, das ist das Finale vom 1. Petrusbrief. Und wenn wir das befolgen, glaube ich, dann sind wir gut unterwegs. Wir haben Herausforderungen. Es gehört dazu. Aber wenn wir die meistern, in dieser Art, dann werden wir stark. Werfet Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch. Es liegt ihm an euch. Amen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass du uns die Zusage gibst und dass die stimmt, dass wir einen Vater haben im Himmel, der sich um uns sorgt. Und danke, dass ich das immer wieder üben darf. Die Sorgen bewusst wahrnehmen und auf dich werfen. Und vertrauen, du hörst das, du nimmst das ernst. und du wirst jetzt schauen. Danke, dass das gilt. Und danke, dass du deine Zeitpunkte hast, wo du so eingreifst. Nicht immer so schnell, wie wir es wünschen, aber immer dann, wenn es richtig ist. Stärkt unser Vertrauen zu dir. Danke. Amen.